NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher, guten Abend. Einige unserer Themen sind: CSU-Parteitag in Nürnberg. Parteichef Seehofer sieht die CSU als Antreiber der Großen Koalition in Berlin und ist deshalb sicher, dass der Abbau der sogenannten kalten Steuerprogression beginnt. Eine schändliche Tat. Politik und Kirchen verurteilen die Brandanschläge auf geplante Flüchtlingsunterkünfte in Franken. Brennende Unterkünfte, steigende Flüchtlingszahlen und tausende Islamgegner auf den Straßen. Gibt es eine breite, unterschwellige Strömung der Unzufriedenheit in der Bevölkerung? Die Innenminister suchten Antworten auf ihre Herbsttagung in Köln. Dazu dann auch der Kommentar heute. Die verzwickten Verhandlungen mit den beiden konkurrierenden Bahngewerkschaften kommen offenbar ein bisschen voran. Und jedenfalls im Dezember scheint es keine Streiks mehr zu geben. Ex-Kanzler Gerhard Schröder hat im Düsseldorfer WestLB-Untersuchungsausschuss Spekulationen zurückgewiesen. Es sei beim Verkauf des Stahlkonzerns Salzgitter in seiner Zeit als Ministerpräsident Niedersachsens gemauschelt worden. Zum ersten Thema. Ein Arbeitsparteitag soll es sein. 5 Leitanträge hat die CSU-Spitze formuliert zu den Themen Integration, Außenpolitik, Finanzen, Wirtschaft und zur Parteireform. Hinzu kommt auch noch ein Positionspapier zur Sterbehilfe. Gerade eben, nach dem Parteitag ihrer CDU, hat die Kanzlerin vor der Schwesterpartei geredet. Aus Nürnberg, Julia Barth.
440 Kilometer liegen zwischen Nürnberg und Berlin. Eine Entfernung, die der CSU offensichtlich ausreicht, um vergessen zu machen, dass sie mit der SPD gemeinsam das Land regiert. Generalsekretär Andreas Scheuer geht mit dem Koalitionspartner hart ins Gericht. Dass mit Bodo Ramelow der erste linke Ministerpräsident gewählt wurde, bezeichnet er als den Sündenfall der Sozialdemokraten.
Rot-Rot-Grün ist als historisches Versagen der SPD zu werten. Es ist ein Sündenfall. Die Verantwortung trägt der Parteichef Sigmar Gabriel.
Die CSU, so Scheuer, werde ihre Politik danach ausrichten, eine linke Republik zu verhindern. In den Leitanträgen des Parteitages spielt diese linke Republik keine Rolle. Stattdessen beschließt die Partei eine harte Linie gegen Russland in der Ukraine-Krise, eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen und den Abbau der kalten Progression ab Januar 2017. Hier geht die CSU deutlich weiter als ihre Schwesterpartei, denn die Christsozialen wollen die kalte Progression nicht nur zu diesem Datum, sondern dauerhaft abmildern, wie Bayerns Finanzminister Markus Söder erklärt.
Der Abbau der kalten Progression muss jetzt kommen und glaubhaft nicht nur zu einem Wahldatum, sondern dauerhaft, liebe Freunde. Das ist Bestandteil der Glaubwürdigkeit von uns.
Davon muss die CSU jetzt nicht nur den Koalitionspartner, sondern auch die CDU noch überzeugen. Nicht mehr ganz so deutliche Worte wie noch Anfang der Woche findet Generalsekretär Scheuer zum umstrittenen Antrag zur Integration. Für die Deutschpflicht für Ausländer war die Partei mit Hohn und Spott übergossen worden. Inzwischen ist die Formulierung abgeschwächt. Migranten sollen jetzt nicht mehr angehalten werden, in der Familie Deutsch zu sprechen, sondern nur noch motiviert werden, das im täglichen Leben zu tun. Bei ihrer Grundaussage aber bleibt die CSU: Sprache sei nun mal der Schlüssel zur Integration.
Eine Sprache richtig zu lernen geht nur, wenn man sie gebraucht. Und zwar möglichst häufig. Im täglichen Leben. Keine Pflicht, keine Gängelung, sondern die Freude an unserer Sprache und die Freude am gesellschaftlichen Miteinander.
In Nürnberg präsentiert sich die CSU gewohnt selbstbewusst und streichelt damit die zuletzt gebeutelte christsoziale Seele. Auch von Angela Merkel gibt es Streicheleinheiten. Die Kanzlerin lobt die CSU für die gute Zusammenarbeit in der Großen Koalition und für ihre Politik in Bayern.
Was man an Bayern sehen kann, ist, dass kluge Wirtschaftspolitik dazu führt, dass ein Land, das unter schwierigen Bedingungen angefangen hat, als das wohlhabendste Land heute in Deutschland dasteht. Und das hat was mit der CSU zu tun, das hat was mit der Union zu tun.
Diesen Weg, so Merkel, müsse die Union jetzt gemeinsam weitergehen. Dass die CDU mit der CSU gemeinsam geht, untermauert Angela Merkel auch an anderer Stelle. Die Pkw-Maut komme nächste Woche ins Kabinett, verspricht sie. Daran werde nicht mehr gerüttelt.
Die 3 Brandanschläge in Mittelfranken erschrecken die CSU. Erscheint doch das CSU-Bild von Bayern als Insel der Glückseligen als Trugbild. Bringt es Parteichef und Ministerpräsident Seehofer und der CSU auf ihrem Parteitag ins Bewusstsein, dass der starke Anstieg der Flüchtlingszahlen Spannungen verursacht und Ängste auslöst? Die Erkenntnisse über den Hintergrund der Anschläge fasst Andreas Schuster vom Tatort Worra zusammen.
Noch immer ist die Feuerwehr vor Ort und natürlich die Polizei. In der Mitte der kleinen Gemeinde stehen weiterhin einige Polizeibusse und Streifenwagen. Die Spurensicherung arbeitet auf Hochtouren, um weitere Details des Brandanschlags mit wohl rechtsextremem Hintergrund zu klären. Ansonsten ist es aber ruhiger geworden. Keine Schaulustigen mehr, die versuchen, einen Blick in die ausgebrannten Gebäude zu erhaschen. Die Politiker, die am Nachmittag vor Ort waren, sind wieder fort. Einer von denen, die gekommen waren, um sich selbst ein Bild zu machen, ist Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.
Wir sind alle entsetzt darüber, dass hier ein solch schlimmer Anschlag verübt wurde. Denn es ist aufgrund der Umstände auf jeden Fall davon auszugehen, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelt. Das ist eine schändliche Tat.
Eine Tat, bei der bereits am Morgen ein rechtsextremer Hintergrund nahe lag. An einem der drei Häuser wurden Hakenkreuzschmierereien entdeckt. Das frühere Gasthaus zur Goldenen Krone, eine ehemalige Scheune und ein Wohnhaus wurden gerade renoviert und zu Asylbewerberunterkünften umgebaut. Nun sind die Gebäude komplett ausgebrannt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 700.000 Euro. Ab Anfang Februar sollten hier Flüchtlinge einziehen, zum Beispiel aus Kriegsgebieten. Infolge des Brandanschlags hier in Forra versprach Innenminister Herrmann Konsequenzen.
Wir werden alles dafür tun, dass Menschen, die vor Gräueltaten, zum Beispiel in Syrien, geflohen sind, nicht neue Gräueltaten hier bei uns zu befürchten haben. Ich habe deswegen auch veranlasst, dass überall in Bayern die Sicherungsvorkehrungen für Asylbewerberunterkünfte weiter verstärkt werden.
Der Brandanschlag von Forra hat mittlerweile auch Wellen geschlagen bis nach Berlin. Bundesjustizminister Heiko Maas verurteilte die Geschehnisse und sagte wörtlich, diese Taten sind abscheulich. Abgesehen von politischen Maßnahmen und den weiter andauernden Ermittlungen gibt es auch viele Reaktionen von Bürgern, die sich ebenfalls entsetzt zeigen. So gibt es am Abend im nahegelegenen Hersbruck eine Lichterkette auf dem Weihnachtsmarkt. Und auch in Forra selbst sind Aktionen vorgesehen. Der erste Bürgermeister Volker Herzog.
Geplant sind am Wochenende zum einen Meudinger Veranstaltung, ist benannt Rassismus bekämpfen, und dieser Schweigemarsch, der also am Bahnhof in Forra beginnt, ja, mit einer kleinen Versammlung noch im Bereich der Hirschbacher Straße, und dann wird wieder zurückmarschiert.
Solche Taten wie die Brandanschläge, aber auch friedliche Demonstrationen gegen Muslime und Ausländer bereiten Bund und Ländern zunehmend Sorgen. Die Innenminister wollen nun, wie sie sagen, Aufwiegler demaskieren und zugleich echte Bürgersorgen ernst nehmen. Das war Konsens auf der Herbsttagung der Innenminister in Köln. Angelika Becker.
Vor Islam und ausländerfeindlicher Hetze. Davor haben die Innenminister zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz in Köln gewarnt. Pegida, diese islamkritische Bewegung, sie nennt sich Patriotische Bewegung gegen die Islamisierung, hat die Gespräche der Innenminister dominiert. Ein neues Phänomen, was die Innenminister genauer untersuchen wollen. Die Ängste der Bürger wollen sie ernst nehmen. Aber Bundesinnenminister de Maizière hat nochmals betont:
Es droht keine Islamisierung der ganzen deutschen Gesellschaft. Wir sind und bleiben ein weltoffenes Land. Die allermeisten Muslime leben hier, sie arbeiten, sie zahlen Steuern, sie sprechen Deutsch, sie sind integriert und sie halten übrigens auch die Daumen, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt. Und sie distanzieren sich von den Islamisten.
Es gibt gerade mal 4 Millionen Muslime in Deutschland und die meisten leben friedlich hier. Dennoch wollen die Innenminister auf die Sorgen der Bevölkerung eingehen und Aufklärungsarbeit leisten. Wie die Pegida ist auch das Sammelbecken von Kriminellen, Rechtsextremen und gewaltbereiten Fußballfans, die Hoogeza, die sogenannten Hooligans gegen Salafisten, ein neues Phänomen in Deutschland, das man genau beobachten muss. Ralf Jäger, Nordrhein-Westfalens Innenminister und Vorsitzender der Innenministerkonferenz in Köln.
Deshalb haben wir heute Morgen beschlossen, dass wir unter Zunahme von wissenschaftlichem Sachverstand uns ein sehr genaues Bild über diese Bewegung dort im Internet uns informieren wollen, um gerüstet zu sein für zukünftige Aufmärsche von Hoogeza.
Den gewaltbereiten Salafisten in Deutschland wollen die Innenminister mit einer Doppelstrategie aus Repression und Aufklärung entgegentreten. So sollen Straftäter auf der einen Seite verfolgt werden, auf der anderen junge Menschen schon vorab vor einer Radikalisierung geschützt werden. Eine große Rolle dabei spielt das Internet. Das ist meist der erste Kontakt der jungen Menschen zu gewaltbereiten Salafisten. Boris Pistorius, Innenminister aus Niedersachsen.
Deswegen wollen wir mit den Providern reden. Wie können wir an die Betreiber heran? Was können wir tun, um Präventionsseiten zu verlinken und andere Angebote, dort zu platzieren. Das ist notwendig und zwingend erforderlich, um diesen Gruppierungen nicht den virtuellen Raum für ihre Rekrutierungsversuche für den Dschihad zu überlassen.
Außerdem soll ein bundesweites Präventionsnetz aufgebaut werden, ähnlich den Modellprojekten in Nordrhein-Westfalen und Hessen.
Also Programme für diejenigen, die drohen, in die Salafisten-Szene abzugleiten, oder für Aussteigewillige. Sie gibt es teils schon, sie sollen dann ausgeweitet werden und wo es sie noch nicht gibt, da sollen sie kommen. Also eine Rahmenkonzeption zur Prävention gegen gewaltbereiten Salafismus. Doch ein richtig gehendes Handlungskonzept gegen Wutbürger mit islam- und ausländerfeindlichen Sprüchen auf den Straßen deutscher Städte haben die Innenminister nicht. Kann es das gegen solch diffuse Ängste überhaupt geben? Der Kommentar von Bettina Altenkamp.
Angst ist nur selten ein guter Ratgeber. Und viele, die da unter dem Label patriotische Europäer gegen eine Islamisierung des Abendlandes auf die Straße gehen, haben ganz offenbar Angst. Ziemlich diffus vor Überfremdung, dem Islam im Besonderen und Allgemeinen. Gegen diese durch Fakten nur schwer zu belegende Angst können auch Innenminister nicht viel tun. Zumal die Pegida-Proteste überwiegend friedlich verlaufen und die Demonstrationsfreiheit ein hohes demokratisches Gut ist. Aber zumindest das Wenige, was möglich ist, soll nun geschehen. Nämlich die Sorgen der Menschen ernst nehmen und aufklären. Aufklären mit Blick auf die Demonstranten, dass sie Gefahr laufen, vom äußersten rechten Rand instrumentalisiert zu werden, dass sie für die platte Ausländer- und Verfassungsfeindlichkeit der Rechten in Mithaftung genommen werden, dass die Rechten die Demonstrationen für ihre Ziele und ihre Botschaften nutzen. Aufklären auch darüber, dass die allermeisten Muslime, die hier leben, übrigens gerade mal 5% der Bevölkerung, die schon seit langem friedlich tun, dass sie hier arbeiten, integriert sind und sich, wenn auch vielleicht nicht immer in der nötigen Lautstärke, von den radikalen Islamisten distanzieren. Aufklären auch darüber, dass die Politik die Gefahr gewaltbereiter Salafisten sieht und alles versucht, diesem schwierigen und neuen Phänomen etwas entgegenzusetzen. Mit Druck, Strafverfolgung, aber auch mit Präventionsmaßnahmen, um junge Männer davon abzuhalten, überhaupt in diese radikale Szene abzurutschen. Dass diffuse Angst Bürger auf die Straße treibt, ist auch ein Signal an die Politiker, diese Befürchtungen ernst zu nehmen, damit sie sich nicht verselbstständigen, aus einem diffusen Gefühl nicht irgendwann eine unumstößliche, gefühlte Wahrheit wird. Da ist einiges versäumt worden, denn sonst hätten die selbsternannten patriotischen Europäer nicht in so kurzer Zeit einen so großen Zulauf erhalten. Die Innenminister scheinen die Botschaft verstanden zu haben. Bleibt zu hoffen, dass dieser Erkenntnis jetzt auch Taten folgen.
Signale von der Innenministerkonferenz. Es kommentierte Bettina Altenkamp im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Streikgeplagte Bahnkunden können durchatmen. Nach der Lokführergewerkschaft GDL hat auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG erklärt, bis in den Januar hinein auf Streiks bei der Bahn zu verzichten. Einerseits. Andererseits hat der GDL-Dachverband Deutscher Beamtenbund der Bahn mit so wörtlich einem der schlimmsten Arbeitskämpfe aller Zeiten gedroht. Was davon zu halten ist, von dieser Widersprüchlichkeit, erläutert Frank-Christian Starke.
Neue Fakten gibt es nicht. Die Gewerkschaft der Lokomotivführer hat dem Bahnkonzern ein Ultimatum gestellt und bis zum 17. Dezember, das ist der kommende Mittwoch, ein neues Angebot verlangt. Arbeitsniederlegungen über Weihnachten sind ausdrücklich ausgeschlossen. Bis zum 11. Januar wollen die Lokführer ihre Streikleibchen nicht mehr überziehen. Eigentlich herrscht also, wenn auch gespannte, Ruhe. Da stellen sich drei Fragen. Warum diese Kampfrhetorik? Warum ausgerechnet heute? Und warum mischt sich der Beamtenbund eigentlich überhaupt ein? Letzteres ist einfach zu beantworten. Der DBB ist ein Dachverband, dem nicht nur Beamte, sondern auch viele Arbeiter und Angestellte angehören. In über 40 Verbänden, größeren wie dem Deutschen Philologenverband oder der Deutschen Polizeigewerkschaft, kleineren wie der Gewerkschaft Mess- und Eichwesen oder dem Bund Deutscher Forstleute. Auch die mittelgroße GDL ist mit dabei, sie zählt rund 34.000 Mitglieder und stellt auch einen der stellvertretenden Vorsitzenden, Klaus Wieselski, den Chef der Lokführergewerkschaft. Ihm und seiner Organisation ist der Dachverband natürlich zur Solidarität verpflichtet, das ist nicht verwunderlich. Die Lautstärke, mit der das geschieht, allerdings schon. Töne, Marke, schlimmste Arbeitskämpfe aller Zeiten, die gehören eigentlich nicht zur Rhetorik des Beamtenbundes. Was den sonst sehr besonnenen Funktionär aufregt, liegt am gestrigen Beschluss des Bundeskabinetts zur Tarifeinheit. Geht das Gesetz wie geplant durch, wird die Tarifmacht der Lokführergewerkschaft und manch anderer DWB-Organisation beschnitten, und das ist noch sehr höflich ausgedrückt. Sie könnten durch das Gesetz von größeren Gewerkschaften wie etwa Verdi ausgestochen werden. Das stößt dem Beamtenbund sauer auf. Er hat bereits angekündigt, gegen das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen. Im aktuellen Konflikt bei der Bahn sieht der DWB jetzt das Testfeld zur Durchsetzung der geplanten Tarifeinheit. Schließlich ist der Bund Eigentümer der Bahn. Und da scheint es der Regierung, Zitat, in den Kram zu passen, die GDL in diesen inszenierten Arbeitskampf zu zwingen, heißt es heute vom DWB. Deshalb die harschen Worte, deshalb die demonstrative Entschlossenheit. Auch dazu übrigens aus dem Vermögen aller DWB-Mitglieder weitere Streiks der Lokführer zu finanzieren.
Streiks in den Zügen auf der Strecke zum neuen Hauptstadtflughafen BER braucht in absehbarer Zeit eh niemand zu fürchten. Denn der Flughafen ist bekanntlich immer noch nicht fertig und er wird es auch noch lange nicht. 4 geplante Eröffnungstermine sind im Laufe der letzten Jahre abgesagt worden. Dennoch wagte es am Nachmittag der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft, einen neuen Termin zu nennen und den recht konkret Herbst 2017 zum Winterflugplan. Das Orakel-Aufsichtsrat, dazu Holger Hansen.
Berlins neuer regierender Bürgermeister Michael Müller hatte vor Beginn der Sitzung die Erwartung geäußert, etwas Genaueres über Baufortschritt und Terminplan zu erfahren. Der Forderung kam die Geschäftsführung nach. Spätestens im September 2017 soll der neue Flughafen BER in Betrieb gehen. Eine so deutliche Ansage eines Eröffnungstermins hatte es bisher unter der Leitung von Geschäftsführer Hartmut Medon noch nicht gegeben.
Wir gehen dabei davon aus, dass wir in etwa bis Mitte nächsten Jahres alle Planungen zusammen haben werden. Wir werden bis Juni 2016 die bauliche Fertigstellung am Flughafen fertig haben. Und wir glauben, dass wir bis Juni, September, das ist unser Terminband, Juni, September 2017, die Inbetriebnahme des Flughafens dann endgültig umsetzen können. Wir wollen den Flughafen in 2017, in der zweiten Jahreshälfte, in Betrieb nehmen.
Medon sagte, ab jetzt solle der Stand des Baus transparent öffentlich dargestellt werden. In jeder Aufsichtsratssitzung soll die Geschäftsführung darüber berichten. Als Erfolg verkündete der Flughafenchef, wir haben uns einen Überblick verschafft, wir wissen, was zu tun ist und wir haben das System unter Kontrolle. Es werde jetzt keine Überraschungen mehr geben, fügte Medon hinzu. Flughafenkoordinator Rainer Brettschneider zitierte ein Aufsichtsratsmitglied mit den Worten, wir werden das Ding nach vorn bringen. Alle Folgeentscheidungen sollen diesem Ziel untergeordnet werden.
Wir wollen fertig werden, wir wollen, dass der Flughafen fliegt und wir wollen, dass er so eröffnet, baldmöglichst, dass er havariefrei eröffnet und nicht nach 5 Tagen wie anderswo seinen Betrieb einstellt.
Skeptisch aufhorchen ließ allerdings die Aussage von Technikchef Jörg Marx, der von 2,5 Millionen Planungsdokumenten sprach, es gebe teilweise sehr verschiedene Planungen für einen Ort.
Wir haben bis zu 17 Planungsindexe für einen Raum, der ja normalerweise endstellig ein Bein halten sollte, auf den alle anderen Techniken aufbauen. Das ist aufzustrippen und dieses Chaos müssen wir beseitigen.
Es liegen also noch riesige Aufgaben vor allen Beteiligten. Über weitere Kostensteigerungen wurde noch nichts bekannt gegeben. Noch liegt die Summe bei 5,4 Milliarden Euro. Medon hatte aber bereits angekündigt, dass der BER zu klein wird und erweitert werden müsse. Darüber ist jedoch noch nicht entschieden.
In Italien haben unter dem Motto Così non va, so geht's nicht, Gewerkschaften vor allem gegen die Arbeitsmarktreformen von Ministerpräsident Renzi demonstriert. Seit Monaten schon laufen die Arbeitnehmervertreter gegen den sogenannten Jobs Act Sturm. Für den heutigen Freitag hatten sie zum Generalstreik aufgerufen, zu dessen Ausmaß Jan-Christoph Kitzler.
2 große Gewerkschaftsverbände gehen auf Konfrontationskurs mit Demonstrationen in 54 Städten durch Arbeitsniederlegungen im großen Stil. Alitalia hat hunderte Flüge gestrichen, der öffentliche Nahverkehr kam zum Beispiel in Rom zum Teil zum Erliegen, Autobahnen wurden bestreikt, Verwaltungen, Schulen und Krankenhäuser. Ein klares Zeichen gegen die Reformen soll das sein, die die Regierung von Matteo Renzi auf den Weg bringt, sagt Susanna Camusso, Generalsekretärin des Gewerkschaftsverbandes CGIL. Die Nachricht ist, die Richtung muss geändert werden. Arbeitsplätze müssen geschaffen werden. Wir brauchen Investitionen, Antworten auf 3 Millionen Arbeitslose und auf die vielen jungen Leute, die die Koffer packen und wegziehen, weil es keine positive Zukunft in einem Land gibt, wo die Arbeit keine Würde hat und es kein Recht auf Qualität gibt. Es muss also die bisherige Richtung verändert werden. Die Idee, dass man Wachstum erzeugt, indem man kürzt, das führt zur Rezession. Und man muss bedenken, dass man ein Land mit allen und nicht gegen alle verändert. Die Wirtschaftszahlen scheinen ihr Recht zu geben. Italien steckt noch immer in der längsten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Die Arbeitslosenzahlen sinken nicht. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 43%. Außerdem ist Italien nah an der Deflation und riskiert damit, dass die enormen Staatsschulden von über 2.100 Milliarden Euro weiter steigen. Deshalb ist das wichtigste Ziel der Regierung, für Wachstum zu sorgen. Das hat Ministerpräsident Matteo Renzi heute noch einmal bekräftigt.
Noi vogliamo toglierci il segno meno davanti e lo faremo.
Wir wollen das Minuszeichen abschaffen und das werden wir tun. Wir werden das mit den Reformen tun, mit der Entschlossenheit von allen, den Arbeiterinnen und Arbeitern, den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Handwerkern und den Leuten, die Lust haben, in unser Land zu investieren. Höchster Respekt für die Gewerkschaften, die streiken. Wir haben eine andere Meinung als Sie. Wir werden das Land auch für Sie verändern. Besonders umstritten ist die Arbeitsmarktreform, die in der letzten Woche vom Parlament verabschiedet wurde. Unternehmer sollen finanzielle Anreize bekommen, wenn sie Arbeitsplätze schaffen. Gleichzeitig wird das in Italien traditionell starke Kündigungsrecht geschwächt, das dem bisher entgegenstand. Das ist nicht nur den Gewerkschaften ein Dorn im Auge, auch in seiner eigenen Partei, dem Partito Democratico, muss Renzi mit Widerstand kämpfen. Und entsprechend war heute auch Stefano Fassina auf der Straße, der schon mal stellvertretender Wirtschafts- und Finanzminister war.
Sì, purtroppo è così. Avrei preferito che non ci fosse lo sciopero generale.
Ja, leider bin ich dabei. Ich hätte es vorgezogen, wenn es keinen Generalstreik gegeben hätte. Aber die Vorschläge, die Sie machen, gehen meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Denn die Wirtschaftspolitik funktioniert so nicht. Das Arbeitsgesetz raubt vielen Millionen Arbeitern ihre Rechte, aber es bekämpft nicht die Zeitverträge. Die Ausführungsbestimmungen des Gesetzes müssen so geschrieben werden, damit das wieder gut gemacht wird. Eine solche Aufweichung will Renzi in jedem Fall verhindern und kündigt indessen weitere Reformen an. Die überbordende Bürokratie soll vereinfacht werden, die Ausgaben der öffentlichen Hand stärker kontrolliert. Es soll Anreize für Investitionen geben und eine Reform der Schulen. Auch dagegen wird es ziemlich sicher wieder Proteste geben. Das war vermutlich nicht der letzte Generalstreik gegen die Regierung von Matteo Renzi.
Auf dem CSU-Parteitag, über den wir zu Beginn hier im Echo des Tages berichtet haben, hat ja CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer vor einem Bündnis aus SPD, Linkspartei und Grünen gewarnt. Die CSU wolle eine linke Republik verhindern. Derjenige, der ein solches Bündnis geschmiedet hat, Thüringens frisch gewählter Ministerpräsident Bodo Ramelow, hat seine erste Regierungserklärung gehalten. Die Revolution in Erfurt, sie blieb aus. Wolfgang Henschel.
Keine endgültigen Wahrheiten wolle er heute verkünden, sagte Ramelow in seiner Regierungserklärung. Vielmehr gehe es ihm darum, zusammen mit den Bürgern den besten Weg für Thüringen zu finden. Allerdings nimmt die Landesregierung aus Linke, SPD und Grünen das Recht in Anspruch, die Leitplanken für diesen gemeinsamen Weg zu setzen. Festhalten will Rot-Rot-Grün zum Beispiel an einer umfassenden Verwaltungs- und Gebietsreform, um so laut Ramelow in Thüringen effiziente Strukturen zu schaffen. Die Reform soll bis spätestens 2019 vollzogen sein. Umsetzen will die neue Landesregierung auch die Reform des Verfassungsschutzes.
Nach den Erfahrungen um den Thüringer Heimatschutz und als Konsequenzen aus den NSU-Verbrechen wird das V-Leute-System in dieser Form, wie es derzeit praktiziert wird, abgeschafft, evaluiert und dann werden wir entscheiden, wie es neu aufgesetzt wird.
An dieser Reform hatten zuletzt die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt Kritik geübt. Sie sehen die Quellen und Mitarbeiter ihrer Ämter gefährdet. Ramelow erneuerte zudem sein Versprechen, dass die Kommunen in Thüringen finanziell besser gestellt werden sollen. Weitere Vorhaben der Landesregierung sind ein gebührenfreies Kindergartenjahr und ein Arbeitsmarktprogramm für Langzeitarbeitslose. Neue Schulden sollen nicht gemacht werden.
Die neue Landesregierung hat sich dem Ziel einer nachhaltigen Haushalts- und Finanzpolitik verschrieben. Deshalb haben wir gemeinsam beschlossen, Haushalte ohne neue Kredite vorzulegen.
Besser werden soll der Freistaat auch bei der demokratischen Teilhabe. Ziel sei ein soziales und weltoffenes Thüringen. Dazu gehöre auch, gemeinsam mit den Menschen etwa über die Flüchtlingsfrage zu sprechen.
Gemeinsam heißt, dass wir die Kommunen und die Menschen vor Ort mitnehmen werden, das Gespräch mit ihnen suchen, um zusammen gute oder bessere Lösungen zu finden.
Erneut bekannte sich Ramelow zudem zu der Aufarbeitung der DDR-Geschichte. CDU-Fraktionschef Mike Moring kritisierte die Regierungserklärung heftig. Damit werde kein echter Neustart erreicht. Unterm Strich bleibe nur ein Weiter-so. Ramelow habe beim Verfassen seiner Regierungserklärung bei den Vorgängerregierungen abgeschrieben.
Ihre Regierungserklärung ist Copy and Paste, kopieren und einfügen. Das ist gut für Thüringen, aber mit der angekündigten großen Aufbruchgetöse-Manie hat diese Regierungserklärung bei Weitem nichts zu tun.
Thüringen sei bereits jetzt ein leistungsfähiges Land, in dem demokratische Teilhabe möglich sei.
Zum Schluss zur Schröder-Show im Düsseldorfer Landtag. Altkanzler Gerhard Schröder gab dort das politische Alpha-Tier und berichtete unterhaltsam über den Salzgitterverkauf und einen Politkrimi unter Genossen. Der Auftritt im Untersuchungsausschuss zur NRW-Landesbank West-LB und deren Geschäftsgebaren hat einen bitterernsten Hintergrund. Es geht neben vielem anderen um mögliche Mauscheleien beim Verkauf des Salzgitterkonzerns. Vorhang auf für Schröder, Klaus Schäffer aus Düsseldorf.
Der Zeuge kam pünktlich und wunderte sich über die Anordnung der Plätze. Er selbst in der Mitte des Saals, allein an einem Tisch. Die Abgeordneten und Zuhörer kreisförmig drumherum, die SPD im Rücken von Gerhard Schröder. Da kann ja nichts passieren, wenn meine Genossen hinter mir sitzen. Der erste von vielen launigen Kommentaren des Altkanzlers in den kommenden anderthalb Stunden. In der Sache kam aber wenig vom mittlerweile 70-Jährigen. Konkret ging es um die Frage, wie er als niedersächsischer Ministerpräsident verhindert hat, dass die Stahlsparte des Preußer-Konzerns, die Salzgitter AG, 1998 ins Ausland verkauft wurde. Ein Plan, den der damalige West-LB-Chef Friedel Neuber verfolgte, zu der Zeit auch Aufsichtsratsvorsitzender der Preussack. Angeblich hat Schröder Neuber in einem persönlichen Gespräch unter Druck gesetzt, mit seinem Wissen über illegale Bilanzschiebereien bei der Preussack, die ansonsten publik würden. Daran habe er nun wirklich keine Erinnerung mehr, sagt der Altkanzler treuherzig. Wenn man 70 ist, vergisst man schon mal das eine oder andere. Er habe so viele wichtige Entscheidungen getroffen, wichtige Gespräche geführt, also nein. Irgendwann reicht es dem Vorsitzenden des Ausschusses, Peter Biesenbach von der CDU. Wissen Sie, wir haben hier schon Zeugen gehört, die haben uns wirklich fasziniert mit allem, was sie noch wussten. Schröder gelobt, sich anzustrengen. Herr Vorsitzender, alles, was ich tun kann, Sie zu faszinieren, werde ich auch versuchen. Biesenbach, ich habe die Bitte, Fragen mit dem nötigen Ernst zu beantworten. Immerhin räumt Zeuge Gerhard Schröder nun ein, dass er sicherlich sauer war auf den einen oder anderen auch in der eigenen Partei, der für einen Verkauf der Preussack-Stahlsparte nach Österreich war. Und jetzt schließt Schröder auch nicht mehr aus, etwa Johannes Rau oder Wolfgang Clement mal gewarnt zu haben. Leute, lasst die Finger davon. Aber so genau wisse er das auch nicht mehr. Ob die Genossen in Düsseldorf ihm mitten im Wahlkampf, der ja auch entscheidend war für seine spätere Kanzlerkandidatur, bewusst schaden wollten? Schröder lacht. Sowas würden Sozialdemokraten in NRW niemals tun. Und außerdem, das sagt er dann wieder, ich bin ja Kanzlerkandidat und später Kanzler geworden. Am Ende wird Schröder ungeduldig, blickt häufiger auf seine Uhr. Die Fragen drehen sich im Kreis, die Antworten reduzieren sich auf ein Wort. Was erinnern Sie? Nix. Verabschiedung, Ausschussvorsitzender Peter Biesenbach, noch einmal in die Runde. Hat noch jemand Fragen? Eine Abgeordnete murmelt. Jede Menge. Aber er kann sich ja nicht erinnern. Abgang. Auf der Empore noch ein schnelles Erinnerungsfoto. Und dann sitzt der Ex-Kanzler schon wieder in seiner Limousine und rauscht davon.
Wir rauschen jetzt auch von dannen. Ihnen einen angenehmen Freitagabend. Das war's. Das war das Echo des Tages mit Brigitte Simnacher.
NDR Info.